Nach unseren Gottesdiensten mache ich immer wieder die Entdeckung beim Grüßen, dass wir Gäste unter uns haben. Es hat sich am zweiten Feiertag herausgestellt, dass ein Missionar von der Schweizer Indianermissionar, der Missionar Pfleitrer, unter uns war. Und ich habe ihn gebeten, dass er heute nach der Predigt uns noch einen kurzen Bericht gibt. Denn schon im Neuen Testament ist der Bericht von der Ausbreitung des Evangeliums unter den Völkern in der Apostelgeschichte ein Stück des Evangeliums selbst. Und wir wollen das auch in unserem Gottesdienst als Platz haben. Aber wir wollen jetzt in Jesu Namen mit unserem Gottesdienst beginnen und miteinander singen vom Lied 15, Gelobet seist du, Jesu Christ, die ersten vier Verse. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wenn nun diese Feiertage zu Ende gehen und wir aus diesen Weihnachtstagen hinausgehen, dann müssen wir uns fragen, was bleibt. Herr, uns ist Angst, wenn das alles nur ein äußeres Feiern war. Gib doch, dass wir durch dein Evangelium von Grund auf erneuerte und verwandelte Menschen werden. Lass uns heute noch einmal dein Evangelium hören, dass wir dadurch leben sollen. Zeige uns, wie sich Dinge durch dich allein lösen lassen, wie du uns allein unter deine Herrschaft bringen kannst und wie du allein unser Leben veränderst, wie wir allein im neuen Jahr mit dir und unter deiner Macht die Entscheidungen treffen können und die Pläne ausführen können, die wir tun müssen. Herr, wir bitten dich, reinige du uns ganz und nimm all das aus unserem Leben weg, was vor dir nicht bestehen kann, dass wir allein in deiner Hand sind. Rede du jetzt mit jedem von uns und nimm uns ganz neu in deine Gemeinschaft. Und so dürfen wir auch jeder für sich jetzt dir in der Stille sagen, was uns bewegt. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. In Philipper 2 hat Paulus noch einmal nachgezeichnet, wie die Erscheinung Jesu in unserer Welt, seine menschliche Geburt, ein Plan Gottes war. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden und erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun wollen wir miteinander ein Weihnachtslied singen, das wir bis jetzt noch nicht gesungen haben, und das doch so wichtige Aussagen trifft in seinen Versen, vom Lied 24, die Verse 3, 4 und 5. Den vierten Vers kennen wir aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, aber wollen auch die anderen zwei Verse singen, 3, 4 und 5. Heute als Predigttext den einen Vers haben, in dem Josef angekündigt wird, welchen Namen das geborene Kind tragen soll. Matthäus 1, Vers 21. Es wird dann in Lukas 2, Vers 21 erzählt, wie dieser Name Jesus 8 Tage später nach seiner Geburt im Tempel gegeben wird. Aber dort in Matthäus 1 heißt es in der Vorherschau, und Maria wird einen Sohn gebären. Des Name sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Herr, lass uns deinen Namen verstehen. Amen. Der General von Fibern hatte das Pech bei einem Manöver, dass ihm sein Uniformrock zerriss. Und wie er dann abends im Quartier wieder ist, schickt er seinen Burschen, er soll doch hinausgehen zu den Soldaten, ob nicht draußen ein Schneider dabei wäre. Der geht hinaus und ruft und kommt dann mit einem zurück. Dann wirft er ihm den Uniformrock hinüber, er soll ihn nähen, und er schüttelt nur den Kopf und sagt, kann ich nicht. Ja, Sie sind doch Schneider. Sagt er, ja, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Das ist ja die Not mit unseren Namen, dass wir einen Namen haben, der sich mit unserem Wesen nicht deckt. General von Fibern hat die Geschichte immer erzählt und hat gesagt, so ist es, dass wir sogar uns Christen nennen und keine sind. Nicht jeder, der Müller heißt, hat eine Mühle. Und wir geben unseren Kindern, wenn wir Namen geben, oft originelle Szenen. Wenn die Mutter sagt, er soll Heinz heißen, und der Vater sagt, er soll Karl heißen, und dann heißt am Ende das Kind Karl-Heinz. Wenn man dann einfach irgendwie versucht, den Namen auf dieses Kind zu legen, aber wir haben hier bei Jesus einen anderen Namen. Einen Namen, der passt. Und der sich ganz besonders mit dem deckt, was Jesus bringt. Ein Namen über alle Namen. Das, was wir eben bei der Schriftlesung gehört haben, hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist das Erste, was ich an dieser Stelle sagen will. Die Indianer geben ja die Namen ganz besonders, um ein Wesen zu charakterisieren. Der Name wird dann erst verliehen, wenn einer auch eine besondere Tat getan hat. Und wenn einer Old Shatterhand heißt, dann heißt das Schmetterhand. Das ist einer, der seine Feinde niederstreckt. Gott gibt Jesus nicht einen Namen nachher, sondern gibt einen Namen vorher, vor der Geburt. Und damit legt Gott der Vater schon fest, was das Wesen dieses Kindes sein soll, seines Sohnes. Und dieser Name deckt sich mit seinem ganzen Werk. Es gibt hier unter Christen sehr viel Unklarheit, indem sie nicht unterscheiden können zwischen Namen und Titeln. Jesus hat sehr viele Titel, Ehrenbezeugungen. Auch der Name Christus ist ein Titel, den man ihm beilegt und der etwas ausdrückt, so wie wir es am Heiligen Abend hier ausgelegt haben, dass das die Ehrenbezeugung ist, indem der alte Messiasname auf Jesus übertragen wird. Der von David herkommende Titel, Christus ist ein Titel, Hirte ist ein Titel, Erlöser ist ein Titel. Jesus hat nur einen Namen, nur einen. Und dieser eine Name ist Jesus. Es gibt sehr viele Leute, die heute der Meinung sind, dass mit dem Namen Jesus das irdische Wirken von ihm ausgedrückt sei und dass der Name Jesus so viel bedeutet wie die menschliche Seite seiner Person. Und das ist schlichtweg falsch. Vielleicht kommt der Irrtum davon her, dass man eben meist das verbindet, Jesus von Nazareth, das stimmt, das gibt es in der Bibel. Aber der Name Jesus drückt nicht nur die irdische Seite seines Wirkens aus. Jesus hat den Namen vor der Geburt bekommen. Natürlich gab es den Namen Jesus häufiger. Das ist die moderne Form von Josua. Wir kennen das sogar noch aus dem Kolosserbrief, dass ein Glied der Gemeinde Jesus hieß. Das war ein gebräuchlicher Name. Und doch bekommt er durch Jesus einen ganz gefüllten und bestimmten Sinn. Und es wird extra erwähnt, dort im Philipperbrief, dass als Jesus in die himmlische Herrlichkeit einging bei der Himmelfahrt, der Vater Jesus noch einmal diesen Namen Jesus gab. Darum hat ihm Gott einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Der Name Jesus überragt alle Titel Jesu. Und es ist mehr, wenn sie Jesus sagen, als wenn sie Christus sagen. Er will bei seinem Namen genannt sein. Das war dem Vater wichtig. Und noch in der Ewigkeit, wenn wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind, wird der Name Jesus der sein, den wir anbeten, weil er im Himmel gültig ist. Es ist eine Not, wenn wir unüberlegt diesen Namen Jesu aussprechen. In dem Namen Jesu liegt viel mehr drin, als wir ahnen. Da bin ich beim Zweiten, sein Name ist ein Programm. Hier bei der Ankündigung Josef heißt es, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus heißt, übersetzt ganz einfach, der Herr ist unsere Rettung. Wie ich für meine Kinder einen Namen heraussuchen musste, da ist man immer so ein bisschen natürlich auch mit dem Gedanken spielend, dass dieser Name so ein Programm sein könnte für so ein Kind. Aber das ist ja meist eine Not. Und manche genieren sich später an ihren Namen. Der Vater hat das ganz gut gemeint, wenn er dem Sohn den Namen Nathanael oder Samuel oder sonst einen schönen biblischen Namen gab. Und er geniert sich nachher und sagt, das ist so ein ungewohnter Name. Wir wollten das gern, dass hinter dem Namen und durch den Namen ein Stück Programm über dem Leben steht. Nur bei Jesus passt das richtig. Das ist sein Programm. Er will sein Volk retten von seinen Sünden. Und darin ist die ganze Aufgabe Jesu umrissen. Man kann Jesus nur verstehen und begreifen von seinem Werk her. Und das können nur die verstehen, die sein Werk auch an sich geschehen lassen. Und man kann das Wirken Jesu nur verstehen, wenn man entdeckt, wie er von Sünden losmacht. Und dort waren Menschen, die vor Jesus stillstanden und ihn anbeteten und ihn erkannten, die aus ihrem Leben herauskamen und darunter litten, wie sie von Gott getrennt waren und wie ihr Leben vergeblich war, wie sie unter all dem, was sie gearbeitet hatten, unglücklich waren und die danach suchten, dass ein Stück Licht von Gott in ihr Leben fällt. Und dann kamen Menschen zu Jesus, so wie es uns im Neuen Testament berichtet wird, und erkannten, er ist der, der unser Leben frei macht von der ganzen belastenden Schuld, von all dem, was uns anklagt. Und die fröhlich wurden, weil in dem Namen Jesus Vergebung da ist. Und dieser Name Jesus strahlt ganz groß und ganz hell noch einmal, nicht mehr, wo Jesus das Kind ist, sondern wie er der große und starke Mann ist, der am Kreuz hängt und stirbt. Und dass in dem Namen Jesu die Vergebung der Schuld einer ganzen Welt angeboten wird. Ob einer heute den Namen Jesus preisen kann, das hängt an dem, ob er Jesus erkennt als den, der ihm seine Schuld vergibt. Und ich möchte fragen, ob von daher nicht das kommt, dass wir den Namen Jesu so geniert aussprechen, dass er uns gar nichts bedeutet. Der einzige Name, den Jesus hat, wird einem Menschen erst da wichtig, wo er in diesem Namen Jesus Vergebung, Rettung und Heil empfangen hat. Und verstehen Sie doch, dass andere Menschen das nur mit Bewegung aussprechen können. Jesus hat mir geholfen. Jesus ist bei mir. Jesus hat mich angenommen. Der, der mein Leben aus dem Dreck herausgerissen hat und der mich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Sein Name ist ein Programm. Und wenn diese ersten Christen dann als Missionare durch die Welt gegangen sind und den Namen Jesu gepredigt haben, dann haben sie den Menschen das zugesprochen, dass sie in ihrem Leben die völlige Befreiung erfahren können. Das ist doch nicht unser Evangelium, das wir verkünden, dass wir Sätze und Gesetze und Lehren und Meinungen und Dogmen erzählen. Wir haben doch ein Programm zu erzählen. Euer Leben kann frei werden. Sie können ins Licht zu Gott zurückfinden. Ihr Leben kann sich lösen aus allen Schwierigkeiten. Gott will in Ihrem Leben Vater und Herr sein durch Jesus, indem Jesus Sie frei macht aus dem, was Sie belastet. Ich bin beim Letzten, wir wollen es kurz machen, um das Wort des Bruders noch zu hören, die Vollmacht in seinem Namen. Otto Siegfried von Bibra hat ein ganzes Buch über den Namen Jesus geschrieben. Und es fällt mir umso schwerer, sich hier zu bescheiden, wo in der Bibel das so oft aufgegriffen wird, dieses Thema. Ich hätte gern mit Ihnen einen ganzen biblischen Durchgang gemacht, aber ich will Ihnen den Appetit nur wecken, dass Sie suchen, selbst was das in der Bibel eine vielfältige Beziehung bringt. Wir hatten darüber gesprochen, den Namen, es ist ein Name über alle Namen. Und sein Name ist ein Programm. Und noch das Letzte, wir haben Vollmacht in seinem Namen. Nun muss ich es einfach nochmal ansprechen, weil es vielleicht befreiend wirkt. Vielleicht haben Sie sich auch schon gestoßen und gesagt, warum reden gewisse Leute immer so von Jesus, Jesus, Jesus? Vielleicht sagen Sie, die gebrauchen es unüberlegt, aber es ist immer schwierig, wenn man über andere richtet. Kann man nicht andere Worte gebrauchen? Kann man nicht Christus sagen oder kann man nicht Gott sagen? In einer Lebensbeschreibung eines großen Evangelisten stand der Satz, er sagte nie Kirche, wo er Jesus sagen musste. Warum genieren wir uns manchmal, das Wort Jesus auszusprechen und verdecken das mit anderen Worten? Der Hamburger Theologieprofessor Helmut Thiele gesagt, Wer bei der Nennung des Namens Jesus eine Gehemmtheit zu überwinden hat, kann jene Freiheit nicht demonstrieren, selbst wenn er pausbäckig alle großen christologischen Titel hinausschmettert. Es hilft nichts, dass wir große Worte um Jesus herum machen, wenn uns der Name Jesus schwer von der Zunge geht. Es ist ein Name in der Welt den Menschen gegeben. Darin wir sollen selig werden. Kein anderer Name als allein der Name. Es kommt nicht Christus und kein Titel kommt jetzt und nicht Heiland, sondern Jesus. Denn in dem Namen Jesus ist der Sieg errungen über alle Macht dieser Welt. In dem Namen Jesus hat der Teufel keine Macht mehr seit der Versuchung, seitdem er an Jesus gestrandet war. Dort hat er es probiert, auch Jesus unter seine Gewalt zu bekommen. Er hat triumphieren können, die ganze Welt gehört mir. Nur vor Jesus musste er zurück. Und im Namen Jesus hat der Teufel keine Macht mehr. Ich kann gegen den Teufel nicht kämpfen. Ich unterliege. Aber im Namen Jesus kann ich in seinem Sieg ebenso überwinden. Und wir erleben es, wie der Tod Macht hat und alles zerreißen und zerstören kann. Aber vor dem Namen Jesus hat er keine Macht mehr. Wenn Sie hinausgehen, dann wissen Sie, dass in dieser Welt viele Einflüsse liegen. Viele Mächte sind, die uns bestimmen wollen, die hineinragen bis in den Gottesdienst, dass wir kaum zur Ruhe finden vor all diesen Einflüssen, die uns unter ihre Gewalt bekommen wollen, gottfeindliche Mächte. Glauben Sie, Sie könnten irgendwo Ihr Leben führen und diesen Mächten Widerstand leisten? All dem, was Sie bestimmt und was Sie beeinflusst und was Sie prägt, als allein im Namen Jesu sind Sie unüberwindlich und stark. In Jesu Namen. Es war groß, wie diese ersten Christen hinausgezogen sind und im Namen Jesu zu Menschen gekommen sind und den Namen Jesu über Menschen ausgerufen haben, deren Leben zerstört war. Und sie erfahren haben, Jesus ist heute der Herr. In seinem Namen haben wir Macht. In seinem Namen ist uns eine offene Tür gegeben. Wir haben nun viel gehört in diesen Weihnachtstagen von diesem Kind in der Krippe. Mir war wichtig, Sie heute darauf hinzuweisen. Dieses Kind trägt einen Namen, der über alle Namen ist. Und wenn Sie diesen Namen Jesu in Ihrem Leben erfahren haben, als die Befreiung, die Erlösung, dann tragen Sie diesen Namen mit sich. Bleiben Sie bei diesem Namen. Und in diesem Namen hat Ihr Leben eine große Verheißung, wo dieser Name Jesus über Ihrem Leben steht. Sie haben eine offene Tür. Amen. Bevor wir nun das Zeugnis unseres Bruders hören, wollen wir vom Lied 27 die Verse 8 und 10 singen.
Es ist für mich am heutigen Morgen eine ganz große Freude, dass ich hier unter Ihnen sein darf. Denn ich meine, dass Gemeinde Jesu Christi in der Heimat und Missionsarbeit in Übersee zusammengehören. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Dieter Pleiderer und wie sich das so angeschickt hat, auch Bürger dieser Stadt Stuttgart, wie es ja der Name eigentlich schon verraten möchte. Verheiratet, meine Frau ist Schweizerin und wir haben zwei Kinder. Seit dem Monat Mai 1971 arbeiten wir mit der Schweizer Indianermission im peruanischen Bergland. Und ich möchte Ihnen heute Morgen kurz etwas sagen über die Arbeit der Schweizer Indianermission in Peru, damit Sie informiert und orientiert sind. Die Schweizer Indianermission arbeitet zurzeit in Peru an der Küste, und zwar in der Hauptstadt Lima, vor allem mit einer Radio- und Tonbandarbeit. Dabei werden evangelistische Botschaften aufgenommen und anschließend ausgestrahlt, und zwar in 10 verschiedenen Städten Perus. Dann arbeitet diese Missionsgesellschaft auch im Bergland, und zwar an 2 Orten. Einmal in Huariaca mit einer Kinder- und Volksschularbeit und evangelistischen Arbeit. Und dann auch noch in Huánuco an einer Bibelschule. Und eine weitere Arbeit geschieht unten im Urwald, und zwar von einer Basisstation aus, wo die verschiedenen Stammesmissionare wohnen und wo auch eine Bibelschule für Urwald-Indianer steht. Und nun neuerdings geschieht auch eine Arbeit in Bolivien. Wir haben als Schweizer Indianermission eine Anfrage von den Wycliffe-Bibelübersetzern erhalten, ob wir nicht eine ähnliche Arbeit auch in Bolivien tun würden. Und wir sind diesem Ruf gefolgt. Und so reist jetzt im Januar Familie Jombowski aus nach Bolivien, um dort die Aufbauarbeiten zu beginnen. Wir selbst, meine Frau und ich, haben im peruanischen Bergland gearbeitet, und zwar in einer Bibelschule für Bergindianer. Diese Bibelschule ist in einer Stadt von etwa 60.000 Einwohnern und auf einer Höhe von 2.000 Meter über dem Meeresspiegel. Und in dieser Bibelschule durften wir in den letzten 4 Jahren mithelfen beim Unterricht und beim Aufbau. Und wenn ich heute Morgen hier sein darf und mit Ihnen zusammen in diesem Gottesdienst sein darf, dann denke ich ganz besonders auch an all die Mitarbeiter des offenen Abends, die sicherlich auch heute Morgen hier sind, die ganz tatkräftig mitgeholfen haben beim Aufbau der neuen Bibelschule dort in Huánuco. Denn in den letzten 1,5 Jahren wurde dort ein neues Bibelschulgebäude oder mehrere Bibelschulgebäude erstellt. Und wir sind sehr dankbar, das möchte ich heute Morgen einfach sagen, dass gläubige Menschen, Brüder in unserem Herrn Jesus Christus mitgeholfen haben beim Aufbau dieser Bibelschule. Ich denke auch gerade an Friedrich Häfele, einer der Mitarbeiter des offenen Abends, der ja dann persönlich teilnahm an den Aufbauarbeiten dort in Huánuco. Diese Bibelschule dient vor allen Dingen der Laienschulung. Wir haben jedes Jahr einen Kurzbibelkurs, wo Leute aus den verschiedensten Gegenden des Berglandes kommen, um an dieser Kurzschulung teilzunehmen. Und dann haben wir auch eine 4-jährige Ausbildung für zukünftige Prediger und Evangelisten. Und wenn ich gerade auf diese Evangelisten und Prediger zu sprechen komme und überhaupt auf unsere Bibelschüler, die diese Bibelschule dort besuchen, dann möchte ich Sie auf 3 Dinge hinweisen, nämlich Sie darauf aufmerksam machen, dass wenn unsere Bibelschüler fertig sind mit ihrem Studium, dass sie dann hinausgehen in eine sehr unwirtliche Umgebung und oft mit vielen Dingen zu kämpfen haben. Da möchte ich auf eines hinweisen, nämlich auf die ideologische Konfrontation. Denn ich möchte sagen, so wie wir hier es zu spüren bekommen, dass immer mehr ein gottfremder Geist Einzug hält, so geschieht das auch in Peru und in ganz Südamerika. Und gegen diesen Einfluss müssen auch unsere Brüder, die die Bibelschule verlassen, kämpfen. Nun ist es nicht draußen in Peru noch nicht so wie hier. Es gibt noch keine oder oft noch keine so gefestigten Gemeinden, wie wir sie hier in Deutschland und in der Schweiz finden. Und deshalb haben unsere Bibelschüler, wenn sie die Bibelschule verlassen, oft noch keine so große Brüderschar im Rücken. Dazu kommt ein weiterer Punkt. Die Gemeinden dort oft sind sehr klein und es herrscht große Armut. Vor allen Dingen, wenn unsere Brüder dann hinaufgehen in die Berge und dort irgendeiner Gemeinde vorstehen. Und dann liegt die Versuchung nahe, dass so ein junger Bibelschüler plötzlich zurückschaut auf die Zeit, in der er mehr Geld verdient hat, im Ackerbau oder in seinem sonstigen früheren Beruf. Das ist eine große Gefahr für unsere Bibelschüler, dass sie dann plötzlich den Mut verlieren in der Gemeindearbeit und wieder zurückschauen auf das finanziell bessere Leben von früher. Und dann noch ein weiterer Punkt. Das Inka-Reich hatte eine feste Gesetzesordnung. Mit der Eroberung dieses Reiches durch die Spanier ist auch diese feste Ordnung, die die Inkas früher gekannt haben, durcheinander geraten. Nun, das hat seine ganz normalen Konsequenzen. Das heißt, dass auch die Moral unter den Menschen sehr tief gesunken ist. Und nun, wenn unsere Bibelschüler ja auch aus diesem Milieu kommen, dann haben sie oftmals in moralischer Hinsicht schwer zu kämpfen. Und das möchte ich Ihnen auch am heutigen Morgen einfach ans Herz legen. Sie sind ja Gemeinde Jesu Christi hier, dass Sie doch in Ihrem Gebet mit dran denken, damit diese jungen Menschen, die die Bibelschule dort abschließen, dann anschließend auch die Kämpfe bestehen können, in die sie hineingerufen worden sind. Und nun noch ein kleines Beispiel eines unserer ehemaligen Schüler. Er heißt Carmelo Inostroza. Vor 2 Jahren hat er die Bibelschule in Huánuco beendet und wurde als Prediger in einen Minenort berufen auf eine Höhe von 4.800 Meter. Dort arbeitet er jetzt als Prediger einer Gemeinde. Als er jedoch damals vor 2 Jahren angefangen hat, dauerte es nicht sehr lange, dann machten sich einige Schwierigkeiten bemerkbar, und zwar wollte die Gemeinde ihm seinen Lohn nicht mehr bezahlen. Das kommt hin und wieder vor, und zwar sind es oft kleine Dinge, die die Gemeindeältesten veranlassen, zu einem jungen Menschen den Lohn nicht mehr zu bezahlen. Nun hat aber dieser Mann 7 Kinder. Und nachdem er schon keinen großen Lohn erhalten hatte, vorher nämlich etwa 170 Mark im Monat, mit 7 Kindern auf 4.800 Meter, wo auch alles sehr teuer ist, dann wusste er nicht mehr, was tun. Und das können wir ja verstehen. Und nun ließen sie ihn 2 Monate ohne Lohn. Und er war wirklich drauf und dran, seine Stelle zu verlassen, rang sich aber wirklich im Gebet durch und blieb. Und dann griff Gott ein. Und zwar die Ältestenschaft veränderte sich etwas. Der eine Bruder ging, ein anderer kam. Und dann geschah das Wunder, dass sie auch seinen Lohn erhöhten und sich neu animiert hatten, diesen Prediger weiter zu behalten. Heute ist Waron, dieser Minenort, und die Gemeinde, die dort besteht, gesegnet. Sie hat zugenommen, sie zählt heute 70 Mitglieder. Das ist sehr viel für einen Minenort, der nicht so groß ist wie eine Stadt. Aber ich erzähle Ihnen das, damit Sie ein klein wenig einen Eindruck haben davon, welchen Schwierigkeiten unsere Bibelschüler ausgesetzt sind. Und ich möchte Ihnen das einfach auf Ihr betendes Herz legen, damit, wenn Sie jetzt wieder zurückkehren in Ihre Wohnung, doch auch zu Hause weiterhin an diese Schüler und Schülerinnen und auch an die Prediger und Evangelisten in Peru denken. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir diese Gelegenheit heute Morgen gegeben haben, um diese Information weiterzugeben und Ihnen dieses Anliegen unserer peruanischen Brüder aufs Herz zu legen. Vielen Dank. Wir wollen noch miteinander beten. Unser Herr Jesus Christus, wir preisen dich und deinen Namen am heutigen Morgen. Denn wir sind so froh darüber, dass du in diese Welt hineingekommen bist, dass du dich geoffenbart hast und wir heute wissen, dass in dir und in deinem Namen Rettung und Heil zu finden ist. Und ich danke dir auch, Herr Jesus Christus, dass auch draußen in Peru Menschen durch diesen Namen gerettet werden. Und ich bitte dich am heutigen Morgen hier zusammen mit dieser Gemeinde, dass du doch gerade diesen jungen Predigern und Evangelisten zur Seite stehen mögest, ganz besonders dort, wo der Feind sie anficht, sie unsicher machen möchte, ihren Blick zurückwenden auf die Vergangenheit hin. Herr, da steh du ihnen bei und lass ihnen neu groß werden, dass in deinem Namen alle Kraft und alle Macht verborgen ist. Sprich jetzt gerade auch zu ihnen, und wenn sie sich heute jetzt von ihrem Lager erheben, um sich auch auf die Predigt vorzubereiten, so stärk du sie, Herr, und sei ihnen nahen und der ganzen Gemeinde. Wir danken dir, treuer Gott, für die offenen Türen, die wir heute noch haben in Peru und an manchem Ort in Südamerika. Und bitten dich, Herr, animier du selbst die Heimatgemeinde, damit sie in Fürbitte hinter dieser Aufgabe draußen in Südamerika steht. Und nun beten wir miteinander das Gebet unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir möchten auch danken für den Kurzbericht und wollen miteinander noch singen vom Lied 30, den 11. Vers. 30, Vers 11. Es ist eine gute Sache, wenn unsere Verbindungen weltweit wachsen. Wir hatten gerade am zweiten Feiertag das Opfer, auch für Peru, nur für das Kinderwerk Lima. Das ist was anderes als die Schweizer Indianermission. Wir wollen heute unser Opfer für diese Arbeit geben unter den Bergindianern und dort an der Bibelschule. Ich darf Sie auch schon gleich hinweisen, wir haben am 11. Januar den Geschäftsführer, der Wycliffe-Bibelübersetzer, unter uns. Die Wycliffe-Bibelübersetzer übertragen die Bibel in Sprachen, von denen es weder Wörterbuch noch Grammatik gibt. Und so arbeiten sie gegenwärtig in 700 Sprachen, um Teile der Bibel zu übersetzen. Burkhard Schütteln-Dreyer arbeitet in Nepal an einer Übersetzung und ist für 2 Jahre in Deutschland, um hier die Geschäftsführung des deutschen Zweiges zu machen. Und es war eine geschickte Gelegenheit, dass wir ihn hierher bekommen konnten am 11. Januar, einem Sonntag. Das ist der Sonntag, wo die Schulferien sich dem Ende zuneigen, da kann man sich's markieren. Wir haben das dann so, ein kurzes Zeugnis im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst einen Film, Häuptling Condor aus den Piro-Indianern, einen Film aus Peru, und er berichtet im Anschluss darüber, über die Probleme, die sich heute ergeben bei Sprachmethodik, Sprachwissenschaft im Dienst der Mission. Und wir machen das dann wieder so, dass wir ein schlichtes Mittagessen miteinander essen. Das ist auch eine schöne Sache zur Begegnung. Ich möchte Sie und auch die Freunde von auswärts dazu ganz besonders einladen, weil das eine schöne Sache ist, wenn wir uns diese Zeit noch füreinander nehmen und dann einen gefüllten Morgen haben. Oft ist die Zeit zwischen Mittagessen und Gottesdienst zu Hause doch nicht so dringend gebraucht. Und dann haben wir hier eine Zeit, die wir füllen können mit wichtigen Nachrichten aus dem Reich Gottes und etwas zu hören von den Siegen Jesu in der Welt. Am 11. Januar ist das. Am Altjahrsabend, an Silvester, haben wir um 19:30 Uhr abends Gottesdienst und am Neujahr, wie gewohnt, um 21:30 Uhr. Verstorben und bestattet wurde gestern Frau Bertha Pauline Köpf, geborene Beiswinger, 80 Jahre alt, aus der Stitzenburgstraße 4. Wir hörten das Wort, das Volk, das im finstern Wandel zieht, ein großes Licht, und über denen, die da wohnen, im finstern Land, scheint es hell. Und nun sendet sie Jesus an ihren Platz hinaus in die Welt, gehen sie in seinem Namen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.